Wir gehen noch einmal davon aus, von 1. Mose 2, Vers 2 bis 3, wo geschrieben steht, und Gott hatte am siebenten Tage sein Werk vollendet, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebenten Tage von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, denn an demselben ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Soweit. Wir waren am siebenten Tag von der Schöpfung her dann in die Bedeutung der zukünftigen Dinge gekommen und hatten Punkt 1 bereits behandelt, wie Gott den siebenten Tag in der Woche zum Sabbat als Bestandteil des Gesetzes für Israel gab. Des Weiteren hatten wir dann behandelt, wie dieses siebente Jahr, das in Israel nicht gearbeitet werden durfte auf dem Felde, das da nicht gearbeitet werden durfte im Weinberg, an den Obstpflanzungen. Es war ein Jahr der Ruhe und ein jeder hatte frei auszugehen, der da Schuld hatte in Israel. Das Eigentum musste zurückgegeben werden, das da in irgendeiner Weise unter Schuld geraten war. Und nun haben wir das letzte noch vor uns, jenes siebente Tausendjahr. Es deutet auf das millenäische Reich, wie Gott an 6 Tagen einstmals die Erde schuf und am siebenten Tag ruhte. Und wie wir uns erinnern mögen, dass in 2. Petrus Kapitel 3 dann davon geredet ist, dass bei Gott ein Tag wie 1000 Jahre sind, so hat sich Gott der Mühe unterworfen, für die Rettung und Pflege der Menschen 1000 Jahre für jeden einzelnen Tag zu verwenden. Und wir gehen darum ein wenig aus von der Bibelstelle in Offenbarung 20, Vers 4 bis 7, wo wir etwas lesen von jener Zeit, die da sein wird, als das siebente Tausendjahrreich. Die Schrift kennt die Bezeichnung das tausendjährige Reich nicht. Wohl aber die Beschreibung in mannigfaltiger Weise dieses Reiches. Es ist ein Reich von 1000 Jahren, in welchem Christus als König Israels nach Psalm 2 und als Sohn des Menschen nach Psalm 8 über alle Reiche dieser Welt herrschen wird. Christus ist verheißen und in der Versuchungsgeschichte Jesu war es für ihn keine Anfechtung, als Satan ihm als Gegengeschenk alle Reiche dieser Welt bot. Es ist die Verwaltung der Fülle der Zeiten, alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm, sagt Paulus in Epheser 1, Vers 10. Die letztliche Erfüllung auf Erdenzeiten haben wir in diesem siebenten Jahrtausend. Auf einem gesegneten Haupte, das einstmals die Dornenkrone trug, werden sich alle Diademe der Weltreiche, jenes tausendjährigen Reiches, vereinigen, wie wir das in Offenbarung 12, 19, Vers 12 lesen.
Der Herr,
welcher jetzt von der Welt verworfen ist, noch ist er verworfen, wird dann von allen anerkannt werden und es wird niemanden geben, der ihn nicht anerkennt. Er wird herrschen von Meer zu Meer, sagt die Schrift, und vom Strom bis an die Enden der Erde. Alle Könige dieser Erde werden vor ihm niederfallen, ihm die Ehre zu geben. Alle Nationen ihm dienen. Er wird sich erbarmt haben der Geringen und des Armen. Und die Seele des Armen wird er errettet haben. Im Prophetenwort steht sogar, die Ärmsten der Armen über die 144.000. Sein Name wird ewig sein, denn jenes Zepter seines Reiches, was er hier auf dieser Erde aufrichtet, wird für Israel und die Nationen nie mehr vergehen. Ewiglich bleibt bestehen. Die Gerechtigkeit nach der 70. Jahrwoche wird auf dem Fruchtgefilde wohnen und das Werk der Gerechtigkeit, sagt der Prophet, wird Frieden sein. Eine Fruchtbarkeit über die Maßen wird herrschen, welche wir nie gekannt haben und nie gesehen haben, außer Adam und Eva bis zu ihrer Austreibung aus den Garten. Selbst die Tierwelt, die Raubtiere, werden mit den Haustieren zusammen Frieden feiern. Es ist die Wiederherstellung aller Dinge, nicht etwa die Wiederherstellung aller Personen. Die Bibel sagt aller Dinge. Von welchem Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat, es ist in diesen Tagen schon zweimal erwähnt worden, Apostelgeschichte 3, 21. Christus wird als Sohn Davids seinen Thron innehaben, sichtbarlich als Triumph aller Widerwärtigkeiten und aller Gottfeindlichkeiten vor Israel und den Nationen. Jetzt sitzt er noch zur Rechten der Majestät in der Höhe auf dem Thron seines Gottes und Vaters. Das beweist uns, dass er jetzt von der Welt eben noch verworfen ist, weil er hier seinen Thron noch nicht aufrichten konnte, der feindlichen Gesinnung der Menschen wegen. Und dennoch über alles Gott ist, da nur eine göttliche Person den Thron Gottes überhaupt innehaben kann. Himmel und Erde werden dann im letzten Ausdruck dieser Jakobschen Himmelsleiter miteinander in Harmonie, in Übereinstimmung sein, wie noch nie zuvor. Seine Getreuen sehnen jetzt schon den Tag herbei, damit er zu seinem Rechte in dieser Welt kommt. Es ist ja seine Schöpfung. Sie lieben seine Erscheinung lieber heute als morgen. An jenem Tag wird er verherrlicht werden, in seinen Heiligen und bewundert in all denen, die geglaubt haben, sagt Paulus. Und darum können wir ausrufen, gepriesen sei unser Herr, gepriesen sei sein Name immer und ewiglich. Für uns ist und bleibt es der wunderbare Gott, der Lebensspender und Erhalter, aber auch dem wir alle Einführung in die ewige Herrlichkeit zu danken haben durch seine Erniedrigung und durch sein Opfer. Allein die Worte in Offenbarung 20, und sie lebten und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre, in Vers 4, und des Weiteren, und sie werden mit ihm herrschen 1000 Jahre, in Vers 6, der Schriftstelle lassen erkennen, dass es sich um ein Reich handelt, in welchem mit ihm, eben mit Christus, der Herrscher sein wird. Und die Verse 7 bis 9 zeigen deutlich, dass dieses Reich auf dieser Erde sein wird. Nicht etwa auf der neuen Erde, von der wir dann in Kapitel 21, Vers 1 lesen. Die neue Erde tritt erst danach in Erscheinung, wie wir selbst alle klar erkennen können, wenn wir Kapitel 20 und Kapitel 21, Vers 1 bis 8 lesen. Auf der neuen Erde, da wird weder jemals der Satan sein und schon gar nicht ausgehen können, zu verführen. Kapitel 20, Vers 7 bis 8. Die neue Erde wird er nie zu Gesicht bekommen. Was ein Glück. Er wird auch dort wieder was anstellen. Denn er wird vorher seinen gerechten Platz zum Einsitzen für ewig im Feuersee gefunden haben. Kapitel 20, Vers 10. Noch wird es auf derselben Nationen geben, die er verführen könnte. Was er aber nach Kapitel 20, Vers 8, nach dem oder am Ende des tausendjährigen Reiches tun wird. Eben auf dieser noch alten Erde. Noch wird er auf derselben etwas von dem geben, was in Kapitel 20, Vers 7 bis 9 als nach dem tausendjährigen Reich geschehend geschildert wird. Dieser Zeitabschnitt jener 1000 Jahre als Reich ist also ein solches auf dieser Erde, in welchem Christus herrschen wird, zwar in Frieden, den Menschen zum Segen, aber mit eiserner Rute. Mit Ordnung heißt das, mit eherner Ordnung. Es wird nicht anders möglich sein, denn der alte, gefallene Mensch steckt noch in diesem Geschlecht, das nicht verbesserlich ist, es sei denn, es geschieht mit dem Fleisch eine Verwandlung. So sündig ist die Sünde jener Ersten im Garten Eden gewesen. Dass es eine Reparatur, eine Ausbesserung nicht gab, den Menschen anderweitig wiederherzustellen. Von einem solchen Reiche ist im Worte Gottes an vielen Stellen prophetisch geredet, und zwar insbesondere im Alten Testament, in den Psalmen und den Propheten, aber in letzteren ganz besonders im Jesaja. Der Jesaja ist ja voll der prophetischen Aussagen für das millenäische Reich. Es ist hier nicht an der Zeit, die Bibelstellen aufzusagen, weil es nur wenig Zeit zur Verfügung hat. Die Schrift zeigt uns, welcher Art dieses Reich sein wird, über Psalmen und Propheten. Es wird ein wunderbares, es wird ein herrliches Reich sein, denn der Fluch wird von der Erde genommen sein. Auch dann, wenn Christus, der Herr, am Kreuz von Golgatha den Fluch getragen hat, wenn er am Fluchholz hing, müssen wir uns in einem darüber im Klaren sein, dass der Fluch auf uns, der Gemeinde, noch nicht genommen ist. Wir müssen noch sterben, einer der Flüche. Wir werden noch krank, der zweite. Es gibt noch mehr, eine ganze Reihe. Christus hat uns befreit vom Fluch bezüglich der Rettung unserer Seele. Darum dienen wir dem Herrn, dem Geiste nach und nicht dem Fleische nach. Aber im millenäischen Reich wird auch der Fluch vom Fleische genommen sein. Und deshalb steht es ausdrücklich am Ende der Offenbarung, und Fluch wird nicht mehr sein, Aussage über Israel. Und darum wird die große Fruchtbarkeit hier auf dieser Erde herrschen. Alles in Überfluss, das Fluch, das wir heute noch im Schweiße des Angesichts hat arbeiten müssen, Gott will das so. Wer es nicht tut, steht den Aussagen des Wortes Gottes entgegen. Denn Gott hat die Arbeit, auch wenn sie eine Folge des Fluches der Sünde ist, wiederum gesegnet. Es wird Fülle von Frieden sein, und die Menschen werden den Krieg nicht mehr lernen. Selbst die ganze Tierwelt wird im Frieden sein. Es wird keine fleischfressenden Pflanzen mehr geben. Wir sind zwar als Menschen nicht davon betroffen gewesen, aber die Tiere. Der Wolf wird beim Lamme weiden. Sie haben alle genug. Der Säugling wird spielen, sagt die Bibel, am Loche der Natter. Aber es ist keine Gefahr. Die Giftzähne sind gezogen. Gott wird anerkannt, aber zugleich auch gekannt sein, denn die Erde wird von allen Menschen voll sein der Erkenntnis. Jehova, gleich wie die Wasser den Meeresboden bedecken. Krankheit gibt's nicht. Gebrechen kennt niemand. Dann werden die Augen, sagt die Bibel, der Blinden aufgetan sein. Es gibt keinen Blinden. Und die Ohren der Tauben werden geöffnet sein. Der Lahme wird springen wie ein Hirsch. Und aufjauchzen wird die Zunge des Stummen. Der Tod wird nicht mehr herrschen, aber noch sein. Herrschen wird das Leben, während es heute umgekehrt ist. Der Tod wird die Ausnahme bilden. Ausnahmen bestätigen ja bei uns Menschen die Regel. Als unmittelbares Gericht auf Sünde, von der wir in Jesaja 65, Vers 20 lesen, es wird Freude und Frohlocken und Jubel sein, wohin man kommt, auf der ganzen Erdenrunde. In allem das völlige Gegenteil von dem, was wir heute haben, was wir heute finden. Der Fluch ist beseitigt, Satan im Gefängnis mit seinem ganzen Staatsanhang. Es ist keiner mehr da, der reibt zum Bösen, Es ist eine Zeit, in der jeder so viel hat, wie er will. Und wenn einer nicht ganz bei Trost ist und fängt an und schüttet sich in seinen Garten tonnenweise die Äpfel und die Birnen 2 Meter hoch auf, dann kann er sie ja anschließend verfault wieder wegfahren. Er wird es nur einmal machen. Es wird ein völlig neuer Zustand der Dinge sein. Deshalb heißt es auch in Jesaja 65, Vers 17, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dass damit nicht der neue Himmel und die neue Erde von Kapitel 21, Vers 1 gemeint ist, geht aus den weiteren Versen des Jesaja 65 deutlich hervor. Es ist noch die jetzige Erde, der gleichen Materie, nach, sein Leib ist noch derselbe, der diese Menschen beseelt, lediglich mit der Ausrüste eines neuen Geistes. Aber ein neues Leben ist eingezogen, wie bei den Menschen oder ähnlich des Menschen, der wiedergeboren ist. Deshalb nennt auch der Herr Jesus in Matthäus 19, 28 diese Veränderung der Dinge auf der Erde ihren noch zukünftigen neuen Friedens- und Segenszustand im tausendjährigen Reich, die Wiedergeburt. Wiedergeburt Israel. Und Petrus nimmt in Apostelgeschichte 3, 21 jene herrliche Zeit der Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge und sagt, dass Gott von diesem durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Was wir ja auch vorerwähnt aussagten. Die in diesen Weissagungen enthaltenen Verheißungen waren dem Volke Israel gegeben, wie wir das auch aus Römer 9, Vers 4 lesen. Wissen wir doch, dass die Kapitel 9 bis 11 im Römerbrief Israel-Geschichte beinhalten. Israel wird dann wieder gesammelt sein und in seinem Lande dann zum Herrn umkehren bis in die Herzen hinein. Er wird ihre steinernen Herzen wenden und in fleischerne Herzen einkehren. Und als sein Volk wird er sie wieder rehabilitieren. Erhöht und herrschend über alle anderen Völker und wird die Segnungen in erster Linie und in vollkommener Weise genießen und gleichsam den Mittel- und Ausgangspunkt derselben bilden. Infolgedessen war dieses Reich und der verheißene Messias, der dieses Reich aufrichten und in demselben in Macht und Herrlichkeit herrschen sollte, der Gegenstand über viele Jahrhunderte besonderer Hoffnung. Ja, selbst die Jungfrauen in Israel trugen über viele Jahrhunderte eine stille Hoffnung, den Messias zu gebären. In Übereinstimmung hiermit lautet die Botschaft des Johannes und im Anfang auch des Herrn selbst, tut Buße und das Reich der Himmel ist nahe gekommen, das Reich, auf welches sie hofften, war nahe gekommen, weil der Messias da war, mit dem dieses Reich verbunden war, von dessen Person alles, was da war, dieses Reich kennzeichnete. Dieses bewies er durch seine Werke, die Werke unseres Herrn. Blinde wurden sehend, Taube hörend, Lahme wandelten, Aussätzliche gereinigte, Tote auferweckt. Alle zeitlichen Folgen der Sünde, jede Krankheit und jedes Gebrechen, ja selbst der Tod, musste weichen, ganz so, wie es im tausendjährigen Reich sein wird. Darum sind diese Zeichen, die
oder diese Dinge, die zu Zeichen erklärt wurden, durch Zeichenmacht zu erhalten. Weshalb auch diese Wunder, die durch der Herr Jesus und in der ersten Zeit auch durch die seinen Taten, die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters genannt werden, was wir im Hebräer 6, Vers 5 finden. Wir sehen also, dass Gott in diesem siebenten Tag, den Tag der Ruhe, gleichsam wusste, was Zukünftigkeit beinhaltete. So legte er also in diesen Ruhetag für uns verständlich und vorangezeigt den für Israel gültigen Sabbat, nebst des siebenten Jahres, des Ruhejahres, die durften frei ausgehen, und in Erweiterung dessen jenes siebenten tausend Jahres des millenäischen Reiches, eine Zeit des Friedens und der Wonne, eine Fortsetzung des Unterbrochenen durch die Sünde einstmals im Garten Eden. Gott setzt demonstrativ das fort, was er begonnen hat im Garten Eden. Niemand soll sagen, dass das, was Gott beginnt, nicht enden könnte. Er vollendet es nach seinem Willen und nach seiner Weisheit. Er kommt zum Ziel mit dir und mir. Nur heute haben wir eine Zeit, in der sich Gott verherrlichen will durch unsere Unterordnung, nicht durch unseren Eigenwillen. Und durch unsere Unterordnung können wir Gott dienen, zum Segen sein, Gott verherrlichen. Das ist ein Akzent der Gemeinde, weil wir sein Leib sind. Alles andere ist Aufbegehren gegen das Haupt. Das sagt auch die Bibel an vielen Stellen. Und deshalb möchte der Herr uns erkennen lassen, worum es überhaupt geht in diesen sechs Schöpfungstagen mit dem Siebenten, der uns verbindet, gleichsam zur Ewigkeit. Amen.